Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Beide Seiten Live. Heute bin ich weiter im Single-Modus aus Krankheitsgründen. Auch an dieser Stelle wieder gute Besserung an Bianca Ambros. Großer Schwerpunkt heute ist bei uns die Landesverteidigung mit Brigadier Wartok vom Bundesheer. Schaue ich mir gleich die Risiken an, die in Österreich ausgeliefert ist. Und dann gibt es auch eine Debatte, ein Duell zur Neutralität, ob die noch zeitgemäß ist. Jetzt blicken wir aber zu Beginn zur Innenpolitik und schauen uns da wieder beide Seiten an. Dazu darf ich im Studio begrüßen, so wie gestern, René Ach, hallo, schönen guten Abend, und Patrick Schwanzer, beide aus unserer Puls24 Nachrichtenredaktion.
Hallo Wolfi.
Beginnen wir also mit den Koalitionsverhandlungen. Da gibt es jetzt wieder ein bisschen Sand im Getriebe. Zum Beispiel ist da ein Thema aufgekommen, die Bankenabgabe. Die FPÖ, die ist dafür, die ÖVP ist dagegen. Wir blicken auf beide Seiten. Was spricht denn für so eine Bankenabgabe?
Wir haben gestern schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Schauen wir nochmal, bevor wir zu den wirtschaftlichen Argumenten kommen, zu dem politischen, weil sich heute jemand von der FPÖ geäußert hat, nämlich jetzt niemand Geringeres als Norbert Hofer, der jetzt der Clubobmann der FPÖ im Burgenland werden wird. Aber er hat sich noch einmal dafür ausgesprochen, dass es etwas braucht, dass quasi nicht nur die Bürgerinnen und Bürger jetzt diese Budgetkonsolidierung finanzieren, sondern eben auch die großen Fische, wenn man es denn so sagen möchte. Hören wir kurz rein, wie er die Forderung der FPÖ heute noch einmal begründet.
Es geht ja darum, dass Banken mit großen Beträgen aufgefangen wurden. Du hast es erwähnt. Und daher auch man einen Teil dessen, was hier zur Rettung beigetragen wurde, auch der Allgemeinheit in dieser Situation wieder zugute kommen lassen kann. Insgesamt geht es uns aber darum, den Staat effizienter und schlanker zu machen.
Norbert Hofer seit neuestem mit Bart, wie man sieht, wo jetzt auftritt im Burgenland, tatsächlich sesshaft geworden ist im Landtag. Die andere Seite sagt dazu, Wolfi, nämlich auch unter anderem die ÖVP, die FPÖ nutzt dieses Argument nur, um ihr eigenes soziales Profil zu schärfen, wo man sich eben jetzt wieder als die Anwältin des kleinen Mannes, der kleinen Frau ausgibt und sagt sozusagen, dieses Budgetloch müssen jetzt auch die Großen stopfen, mehr oder weniger. Die ÖVP kann da aber jetzt nicht ganz so einfach mitgehen, weil da natürlich ein großer Einfluss der mächtigen Raiffeisenbank dahinter steckt, wo auch Verhandler in den Verhandlungen mit drinnen sitzen. Und zum anderen hat die ÖVP, so ist der Schein nach außen und auch vor allem die SPÖ-Erzählung nach außen, die Koalitionsverhandlungen ganz zum Schluss auch mit der SPÖ aufgrund dieser Bankenforderung platzen lassen.
Das war der Stolperstein, heißt es immer, weil es in Dreier verhandelt.
Einer der Stolpersteine, weil Andreas Babler am Ende ja von der Reichensteuer abgekommen ist und dann dafür die Banken hier besteuern wollte. Und auch der ein oder andere Twitter-User, zum Beispiel Standard-Journalist Erik Frey, sieht das so.
Eine Bankenabgabe ist miserable, willkürliche Steuerpolitik. Wenn Banken viel verdienen, zahlen sie ohnehin mehr Körperschaftssteuer. Die ÖVP hat sich bei der SPÖ zu Recht dagegen gewehrt. Akzeptiert sie es bei der FPÖ, dann ist sie verloren.
Ja, also vom Politischen mal wieder weg zu den, nennen wir es, wirtschaftlichen Begründungen, warum so etwas schon durchaus auch Befürworterinnen und Befürworter hat. Zum einen ist es, dass es relativ einfach ist, relativ schnell an auch relativ viel Geld zu kommen, ohne einen übermäßigen Verwaltungsaufwand da jetzt noch einmal einzuführen. Allem voran, wenn man sich die Stabilitätsabgabe hernehmen würde und daran arbeitet. Die hat es gegeben oder ist 2011 eingeführt worden, nachdem man die Banken in der Wirtschaftskrise 2008 ebenso mit vielen Milliarden aufgefangen hat. Und da könnte man eigentlich ganz leicht an Schräubchen drehen, ist hier das Argument der einen Seite. Gibt die Bilanzsumme, die hier hergenommen wird, und dann gibt es einen unterschiedlichen Prozentsatz, auch unterschiedlich gestaffelt, je nachdem, wie hoch die Bilanz ist. Und den könnte man eigentlich relativ hoch anheben. Letztes Jahr ist der gelegen bei 152 Millionen. Heuer schätzt man 170 wahrscheinlich. Und da haben wir auch eine Grafik vorbereitet, die uns das eben noch einmal auch veranschaulicht, wie nämlich die Bankengewinne in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Und da sehen wir, dass sie hier also jetzt bei schon 14,1 Milliarden sind, dass das die Banken hier eingenommen haben. Und wenn man sich die andere Seite anschaut, dann hat man schätzt knapp 11 Milliarden eben für die Bankenrettungen in der Finanzkrise ausgegeben. Und durch diese Stabilitätsabgabe sind erst knapp 5,3 Milliarden hereingekommen. Also das sei noch nicht refinanziert worden, sagt die eine Seite. Mhm. Deswegen könnte man da eigentlich ganz leicht ansetzen und auch hier Schräubchen drehen. Wenn man sich die Banken kurz anschaut, nur die Erste Bank als Beispiel, hat von 2021 auf 2023 von 680 Millionen auf eine Milliarde hier aufgebaut durch diese Zinserhöhungen, die haben hier halt einfach auch mitverdient, schlussendlich.
Also könnte man das Budgetloch mitschließen.
Zumindest zum Teil.
Ja. Da gibt es auch Gegenstimmen.
Unter anderem das Wirtschaftsforschungsinstitut würde an meine Stelle hier jetzt Thomas Uhrl vom WIFU sitzen. Dann würde der sagen, diese Bankenabgabe ist kompletter Holler und eventuell sogar auch brandgefährlich. Denn so eine Sondersteuer für eine bestimmte Branche, sagt er, würde den Standort eher schädigen, weil es Investoren zurückschreckt. Und er bringt da auch die Eigenkapitalquote der Banken ins Spiel. Das ist nämlich ein ganz zentraler Punkt für die Banken. Das ist das Kapital, was die Banken zurückhalten, um einfach flüssig zu sein, um Geld ausgeben zu können. Zum Beispiel, ganz anschaulich erklärt, wenn wir zum Bankomat gehen und das Geld rausnehmen, ist das unter anderem Teil davon. Und diese Eigenkapitalquote ist zum einen mal gesetzlich vorgegeben und zum anderen speist sich die auch aus diesen Übergewinnen, wo die Banken nach einer Zeit, wo die Zinsen niedrig waren, wo es überschaubare Gewinne gegeben hat, jetzt ganz wichtig dazu, diese Eigenkapitalquote sozusagen wieder zu erfüllen. Und das sagt auch heute die Österreichische Nationalbank, die sagt, die Gewinne der vergangenen Jahre sind wesentlich dazu genutzt worden, um die Eigenkapitalbasis der Banken da wieder aufzufetten.
Trotzdem kurz noch ein Argument, das hier auch angeführt wird, ist, dass es eine Erhöhung wäre, eine Steuererhöhung unter Anführungszeichen, die relativ wenig Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden haben dürfte. Also zumindest gibt es da eine Erhebung vom IHS, also Institut für höhere Studien, das hat sich das 2012 angesehen, wie sich es durch diese hohen Ausgaben oder Rückzahlungen, die die Banken da leisten mussten, und in den ersten Jahren waren das über 500 Millionen im Jahr, dass das eigentlich wenige bis gar keine Auswirkungen für Kundinnen und Kunden gehabt hat und dass das her, wenn man quasi das jetzt einfach umlegen würde, eventuell wieder so sein könnte, dass man da jetzt nicht gleich einen großen konjunkturellen Einbruch erwarten müsste, wie wenn man jetzt eine Mehrwertsteuer erhebt, sondern dass es hier verhältnismäßig eben wenige Auswirkungen gibt, auch weil der VfGH, also der Verfassungsgericht, so wie eine Grenze auch eingeführt hat.
Wobei das sieht die andere Seite naturgemäß anders. Die geht schon davon aus, dass diese Bankenabgabe von den Banken an den Kunden weitergegeben werden kann und dann am Ende tatsächlich erst recht wieder der kleine Mann, die kleine Frau drauf zahlt.
Die Eigenkapitalquote ist natürlich ein zentraler Punkt, geht ja auch darum, wie man dann sozusagen notleidende Kredite finanziert etc. Aber schauen wir uns die Frage des Tages an, die wir dazu auf Puls24.at gestellt haben. Frage war natürlich, sollen die Banken wieder zur Staatskasse gebeten werden? Hier sehen Sie das Ergebnis. 80% sagen da ja, 16% sagen nein, 4% haben keine Meinung dazu. Und wenn Sie da mitmachen wollen, gibt es ja bei uns immer die Frage des Tages, sehen Sie den QR-Code, wo Sie da mit abstimmen können. Aber schauen wir noch zu einem weiteren Thema, wo es Brösel in den Verhandlungen gibt. Tempo 150, das ist jetzt wieder am Tisch. Das war damals so ein Prestigeprojekt von Norbert Hofer, den wir heute schon gesehen haben. Wenig Überraschung, René, die FPÖ, die hätte das ganz gern.
Ja, und da gibt es auch einige Argumente, die dafür sprechen würden. Im Prinzip ist unser Straßensystem eines, dass nämlich unsere Straßen, vor allem auch die Autobahnen, eigentlich sehr gute strukturelle Voraussetzungen dafür geben würden. Wir sind baulich meist dafür für hohe Geschwindigkeiten geeignet, beziehungsweise sind sie dafür ausgelegt. Wir haben breite Fahrbahnen, es gibt keine Fußgänger, Radfahrer oder vor allem auch verhältnismäßig wenig Kurven. Und außerdem hat es ja schon Tests gegeben, das ist schon angesprochen, unter Norbert Hofer damals, aber in den vergangenen Jahren wurde auch abschnittweise 140 oder 160 gemessen. Und da ist herausgekommen, dass es eigentlich keine deutliche Unfall- oder Erhöhungen gibt, ein vermehrtes Unfallgeschehen. Und man kann ja immer argumentieren, wenn es wo nicht möglich sein soll, vor allem zum Beispiel auch durch Wetterbedingungen, die sich ja ändern könnten, dann würde man ja die Möglichkeit haben, mit elektronischen Tafeln ohnehin zu regeln. Genau, so wäre ein Argument. Und was auch von einigen angeführt wird, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich so umwünschbar ist, das werden wir gleich hören, aber das Thema Schnelligkeit, einfach, dass man schneller von A nach B kommen würde. Und da haben wir uns auch in der Steiermark umgehört. Hören wir kurz rein, wie hier ein Argument dazu eben auch ausgesehen hat.
Würde ich jetzt nicht so schlecht finden. Immerhin regelt er doch viel Zeit mit ein, Verspätung immer. Und ohne dem, sag ich mal, wird alles viel schneller gehen.
Ja, also da wird meine Seite eben die Gegner von 150 dazu sagen, Themenverfehlung, denn mit der Schnelligkeit hat das Ganze nichts zu tun. Die argumentieren hier tatsächlich mit Zahlen. Fährt man 20 Kilometer mit 130 km/h, dann braucht man dafür rund 9 Minuten. 20 Kilometer mit 150 km/h braucht man 8 Minuten. Das heißt, man spart sich hier eine ganze Minute. Und was macht man mit dieser gewonnenen Zeit? Man kann jetzt darüber nachdenken, wie viel mehr Treibstoff man zum Beispiel verbraucht hat, wie viel mehr CO2 und andere Abgase in die Luft geblasen werden oder was ich denn mit dieser eine Minute mehr Lebenszeit
anfange. Eine philosophische Frage fast. Hallo.
Okay. Also daran liegt es auf alle Fälle nicht. Und meine Seite argumentiert es dann auch noch mit den tödlichen Verkehrsunfällen. Da hat es 2023 400 Todesopfer im Straßenverkehr gegeben, wo man auch damit argumentiert, wenn man langsam unterwegs ist, entstehen weniger oft Unfälle. Und wenn welche entstehen, dann sind die natürlich weniger schwer. Und auch, wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, wir haben heute auch mit einem Grazer Kinderarzt, Florian Singer, gesprochen. Und der sagt, dass hier natürlich auch Reifenabtritte, Luftverschmutzung durch Abgase entsteht und vor allem Kinderlungen, das sehr anfällig und empfindlich dafür sind. Hören wir mal ganz kurz rein.
Als Fachperson kann ich sagen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, um Abrieb und damit Feinstaub zu reduzieren. Man hat in Kalifornien zum Beispiel gesehen, dass wenn die Geschwindigkeit reduziert wird, wenn weniger Umweltverschmutzung in der Luft vorhanden ist, wächst die Lunge besser, weniger Asthmafälle bei Kindern.
Schauen wir noch kurz, weil du angesprochen hast, die tödlichen Verkehrsunfälle. Da gibt es Zahlen, die das Gegenteil eigentlich beweisen würden, wenn man in andere Länder schaut. Da gibt es ja schon. Tschechien hat es jetzt zum Beispiel eingeführt mit Jahresbeginn. Aber der große Nachbar Deutschland, wir wissen, da gibt es kein Tempolimit. Es gibt abschnittsweise schon Regelungen. Und wenn man sich die Verkehrstoten anschaut in Europa, also umgerechnet auf 1 Million Einwohner, dann kann man hier erkennen, dass 2023 die Zahl in Deutschland niedriger war, als sie in Österreich war. Also umgerechnet in Österreich sind es auf 1 Million 43 gewesen, in Deutschland deutlich weniger. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Zahlen von 2024 in Österreich auch rückläufig waren. In der Gesamtzahl, du hast vorhin die 402 angesprochen, waren es im letzten Jahr 349. Also auch da, Gott sei Dank, positive Entwicklungen, aber es wäre eben ein Argument, dass das jetzt nicht mit der Geschwindigkeit zusammenhängen muss, weil die ASFINAG gesagt, es ist eher die Unachtsamkeit für Unfälle verantwortlich.
Schauen wir noch abschließend bei diesem Punkt noch zu einem Thema, wo es eben auch Uneinigkeit gibt. Das ist diese Prämie für Eltern, die zu Hause bleiben sollen, Medien immer wieder als Herdprämie benannt. Patrick, die ÖVP sieht diesen Vorschlag jetzt aber teilweise auch kritisch.
Teilweise oder erneut kritisch nach dem Salzburger Landeshauptmann äußert sich da jetzt auch Widerstand in der Tiroler ÖVP, nämlich der Landeshauptmann Anton Matle und seine Bildungslandesrätin Cornelia Hagele zeigen sich da heute skeptisch. Mhm. Matle sagt, man sollte da eher an bereits existierenden Maßnahmen sich orientieren. Schauen wir mal, wie er das argumentiert hat.
Es gibt als steuerliche Entlastung den Familienbonus. Den etwas auszubauen, das halte ich durchaus für sinnvoll. Einen Wettbewerb zwischen den Betreuungsformen lehne ich aber ab. Wahlfreiheit kann man nur dann garantieren, wenn man auch ein Angebot schafft.
Und die Bildungslandesrätin aus Tirol von der ÖVP, Hagele, argumentiert das Ganze damit, dass so ein Bonus kein probates Mittel dafür ist, um ausreichend und auch gute Bildung zur Verfügung stellen. Denn wer sagt mir denn, dass die Kinder daheim von den Eltern, von der Mutter nicht einfach nur vor die Klotze gesetzt werden und uns vielleicht zuschauen und also sozusagen die Bildung daheim schlecht ist als in der Schule. Und das ist einfach wissenschaftlich belegt, dass vor allem die ersten Lebensjahre ganz, ganz wichtig sind und auch Kinder prägen. Und das argumentiert auch eine Kinderpsychologin so.
Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es sinnvoller, wenn Kinder die Möglichkeit haben, in den Kindergarten zu gehen. Die ersten Jahre und die Bindung, die Kinder mit ihren Eltern erfahren, ist wertvoll und auch ganz wichtig. Und das braucht es auch, um überhaupt in den Kindergarten gehen zu können. Trotzdem braucht es beides. Also nur 6 Jahre zu Hause bleiben und dann erstmalig in die Schule einzutreten, das ist eine Herausforderung, die weder das System noch die Kinder tragen können.
René, wie ist die andere Seite?
Ja, die andere Seite besteht allem voran aus der FPÖ. Die sieht das natürlich ganz anders. Die Kritik hast du vorhin schon angesprochen, quasi, dass man das nicht kontrollieren könnte. Da hat die Tiroler FPÖ heute von einem beschämenden verbalen Tiefschlag gesprochen gegen die Mütter und Väter, die in diesem Land sich um die Kinder kümmern würden. Aber man argumentiert vor allem mit der echten Wahlfreiheit, die man den Familien bieten möchte. Also, dass es einfach mehr Flexibilität geben würde, um sich hier zu entscheiden. Wir haben auch einen kurzen Ausschnitt einer Mutter, die in Salzburg an sowas teilnimmt. Dort gibt es in Gemeinden teilweise schon ähnliche Umsetzungen. Einmal kurz rein, die begründet das so.
Ich sehe es eher als fortschrittlich, weil man halt dann endlich einmal ein Stück Wahlfreiheit kriegt. Die ist zwar immer noch nicht gegeben, weil es einfach zu wenig ist.
Also soweit zu diesem Thema. Kommen wir jetzt noch ganz schnell zu einem anderen, und zwar zur ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die hat zuletzt für Aufregung gesorgt. Sie hat gesagt, Teilzeitarbeit ist asozial, also wenn keine Betreuungspflichten gibt, sondern wenn man die Teilzeitarbeit nur aus Work-Life-Balance-Gründen nimmt. René, was sagen denn jetzt die Kritiker dieser Aussage von der Landeshauptfrau?
Ich glaube, man kann es vor allem ummünzen, statt asozial eher unsozial es bezeichnen. Die Wirtschaft, die beklagt vor allem sich darüber, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt, den Fachkräftemangel. Wir erinnern uns an den Aufschrei von Andreas Babler mit der 32-Stunden-Woche, ist relativ schnell gegangen. Und vor allem auch, dass es unsozial dem Pensionssystem gegenüber ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, vor 50 Jahren war jeder 15. in Teilzeit beschäftigt, jetzt ist es fast jeder 3. Oder das hat natürlich auch Auswirkungen, auch für die Unternehmen, bei denen auch dazu führt, dass sie es mit Überstunden bei denen, die Vollzeit arbeiten, ausgleichen müssen.
Ich würde an meiner Stelle hier jetzt die Arbeiterkammer oder die von dir angesprochene SPÖ sitzen, dann würden die Johanna Mikl-Leitner da wohl in der Luft zerreißen für ihre Aussage, denn da ist die Argumentation, das macht niemand oder nur ein Bruchteil freiwillig, denn das hängt teilweise mit den Lebensbedingungen zusammen, und die AK, mit der wir heute auch im Gespräch waren, sagt, dass Teilzeit einfach ein Frauenthema ist. 4 von 5 Teilzeitbeschäftigte sind Frauen, wo das eben mit den Lebensumständen zusammenhängt. Wir haben es vorher schon angesprochen, Kinderbetreuung, Erziehung, aber was jetzt auch immer mehr im Kommen ist, die Pflege älterer Angehörigen zu Hause. Und somit bleibt einfach nicht mehr die Zeit hier für einen Vollzeitjob. Hören wir mal rein, was da Sibylle Pirkelbauer, Abteilungsleiterin der Sozialpolitik der Arbeiterkammer Wien, sagt.
Ich habe mich über diese Aussage sehr gewundert, weil sie tatsächlich zynisch anmutet, vor dem Hintergrund, dass das sehr viele, eben vor allem Frauen betrifft, die hier eine gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit machen, nämlich Kinder großziehen, die sich um Kranke kümmern, die sich um Alte kümmern. Und das ist ja nichts, auf das wir verzichten können. Und das ist auch Arbeit, die dann leider eben nicht entlohnt ist. Und insofern kann ich wirklich nicht erkennen, was dabei unsozial sein soll.
Und Sibylle Birkelbauer argumentiert auch damit, dass es auch ganz andere Gründe gibt, zum Beispiel vor allem bei jungen Menschen, die machen neben ihrem Job auch noch eine Weiter- oder Ausbildung. Und da heißt es immer, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen gut ausgebildete Personen, und regt sich dann aber auf, wenn jemand, ein junger Mensch, neben seinem Job eben nur Teilzeit arbeitet und eine Ausbildung macht, oder aber, was auch immer mehr zum Thema wird, ist einfach der Faktor Belastung. Ganz viele Menschen sagen, laut der Arbeiterkammer sind es 1,5 Millionen Menschen im Haupterwerbsalter, ich kann meinen Job so in Vollzeit nicht bis zu meiner Pension machen. Und auch da sagt Pirkelbauer, braucht es diese Teilzeitmöglichkeit. Und dann ist vielleicht auch noch ganz wesentlich, in vielen Branchen werden Jobs nur als Teilzeitvariante angeboten. Hören wir da noch kurz rein.
Das ist sehr stark in der Reinigung der Fall, in Pflege, in der Gastronomie, wo wir generell Probleme haben mit der Arbeitszeit, oder auch im Handel. Da wird Teilzeit einfach genutzt als eine billige Form der Flexibilisierung. Dass man einfach sagt, der Mehrstundenzuschlag ist eben nur 25% und nicht 50% wie bei Vollzeit. Und wenn man innerhalb eines gewissen Zeitraums eben einen Zeitausgleich macht, dann muss ich diesen Mehrstundenzuschlag überhaupt nicht zahlen. Also es ist dann für die Arbeitgeber sehr günstig, da auf Teilzeit zurückzugreifen, und das wird auch sehr oft gemacht.
Trotzdem kann es auch für die Arbeitnehmer einen unsozialen Beigeschmack haben, wenn man bei dem Wort bleiben möchte, nämlich man hat niedrigeres Einkommen, das darf man nicht vergessen, und vor allem man hat auch eine geringere Pension, in die man einzahlt. Da gibt es Zahlen, wenn man jetzt ab 24 auf 32 Stunden umsteigt, hat man mit 45, je nachdem Männer und Frauen ist die Zahl unterschiedlich, knapp 420.000 Euro weniger verdient, als wenn man Vollzeit arbeitet. Und es gibt auch den Hinweis, dass man weniger Aufstiegschancen zum Beispiel auch im Unternehmen haben könnte.
Ganz herzlichen Dank. Danke, dass ihr euch auch da beide Seiten angesehen habt. Morgen, glaube ich, seid ihr wieder dran. Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen jetzt zu unserem Schwerpunkt hier bei Beide Seiten live, eben zum Thema Landesverteidigung. Der Ukraine-Krieg, der Konflikt im Nahen Osten, aber auch Cyberangriffe, Bedrohungen gibt es viele. Das zeigt das Risikobild 2025 des Bundesheers. Gleich spreche ich darüber mit Brigadier Wartok. Aber hören wir uns zuerst noch an, was ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Thaner dazu sagt.
Wir haben eine neue Situation. Wir sind mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und wenn man die Diskussion jetzt verfolgt hat, dann müssen wir das in Österreich, das tun wir mit unserer Mission vorwärts, mit unserem Aufbauplan, das müssen wir aber auch innerhalb von Europa. Wir müssen resilienter werden, wir müssen zusammenarbeiten, darum wird es gehen, um am Ende des Tages auch verteidigungsbereit und verteidigungsfähig zu sein.
Soweit also die Ministerin, und jetzt bei mir im Studio Brigadier Roland Wartok, eben vom Bundesheer. Hallo und schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Lassen Sie uns also über dieses Risikobild 2025 sprechen. Vor einem Jahr ist dieses Risikobild unter dem Motto gestanden, die Welt ist aus den Fugen geraten. Herr Brigadier, gilt dieses Motto?
Dieses Motto gilt leider nach wie vor, allerdings in einer verschärften Version. Wir haben letztes Jahr das sogenannte Superwahljahr gehabt, wo also über mehr als die Hälfte der Menschen global zu Wahlen geschritten ist, und es hat sich keine Verbesserung eingestellt. Wir müssen uns auf eine Verschärfung der situationsbedingten Krisenlage einstufen, und das bedeutet, und ich habe es gestern bei meiner Präsentation ganz klar gesagt, Europa befindet sich bereits im Kriegszustand.
Was heißt das ganz genau? Wir haben den Krieg in der Ukraine. Es heißt, es gibt jetzt immer wieder die Gefahr, oder dass man sagt, es könnte dieser Krieg auch auf EU-Gebiet übergreifen. Es gibt da sehr viel Warnungen, die man immer wieder hört. Was heißt das ganz genau, wenn Sie sagen, Europa ist im Kriegszustand?
Ich habe es gestern in meiner Präsentation bewusst unterstrichen und möchte das auch hier tun. Wenn ich sage, Europa befindet sich im Kriegszustand, heißt das nicht die klassische militärische Konfrontation, wie wir sie derzeit natürlich in der Ukraine zur Kenntnis nehmen müssen, in dem Streitkräfte aufeinanderprallen, sondern die hybride Kriegsführung ist jene, die alle Staaten in Europa, egal ob sie der EU angehören, egal ob sie der NATO angehören oder auch weder noch, wir sind bereits im hybriden Kriegszustand, der sich mannigfaltig gestaltet und extreme Auswirkungen auch auf Österreich bereits hat.
Wie wird dieser hybride Krieg, wie ist dieser hybride Krieg erstens mal definiert und wie ist der in Österreich zu spüren?
Die hybride Kriegsführung ist keine Bestimmung, die aus unserer Feder stammt, sondern ist auf einer internationalen Gemeinschaftlichkeit auf basierend. Es gibt zum Beispiel ein Center of Excellence in Helsinki, weil sie sich ausschließlich dem Thema der hybriden Kriegsführung widmet. Hybride Kriegsführung bedeutet, dass man alle Mittel und nicht nur militärische, im Gegenteil meistens nicht militärische Mittel nutzt, um folgende Ziele zu erreichen. Erstens einmal die Destabilisierung eines Nationalstaates, und zweitens, in unserem Fall genauso bedeutend, die Kohäsion, sprich das Zusammenwirken innerhalb der Europäischen Union. Es wird darauf abgezielt, dass europäische Staaten wegbleiben brechen von dem Zusammenhalt, der in Europa unser Gemeinwohl sichert.
Wer ist da der Angreifer? Ist es Russland?
Im derzeitigen Fall ist es vor allem Russland, aber nicht nur. Es gibt hier auch andere Staaten und hier ist an zweiter Stelle natürlich China zu erwähnen, die alle Mittel der hybriden Maßnahmen zur Geltung bringen, um hier ihren Einfluss auf die westliche Welt, und mit der westlichen Welt meine ich die regelbasierte westliche Weltordnung, die sich darauf verlässt, dass wir Menschenrechte zur Kenntnis nehmen, dass wir Demokratien zur Kenntnis nehmen, erschüttert werden.
Der Ukraine-Krieg ist oft als zentrales Thema genannt. Ist der in seiner Wucht, auch wenn es um diese hybride Kriegsführung geht, ist der die größte Gefahr, die es derzeit für Österreich gibt?
Er ist die größte Gefahr, die derzeit für die EU einzustufen ist. Mhm. Und wenn wir in Österreich in unserem Risikobild sagen, wir können nicht ausschließen, dass es zu einer weiteren Eskalation im Krieg Russland-Ukraine und damit auch auf die EU oder Europa kommt, dann ist das eine Beurteilung, die wir nicht alleine getroffen haben, sondern die im Einklang steht mit jener der EU. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Ich habe es gestern auch bei der Präsentation genannt. Der Ex-Präsident Russlands, Medvedev, hat im März des vergangenen Jahres die baltischen Staaten abfällig als unsere baltischen Provinzen genannt. Russland ist zum Zweiten daran höchst interessiert, die Enklave Kaliningrad, die getrennt ist durch die baltischen Staaten, wieder durch Einnahme des Suwalki-Korridors an sich zu binden. Und das bedeutet Angriff gegen die EU.
Welcher Zeithorizont kann da besonders problematisch sein?
Wir sind hier im Einklang mit der Europäischen Union und es wird als ganz kritische Phase ein Zeitraum zwischen 3 und 5 Jahren genannt.
Nur um das auch für die Menschen zu Hause, die uns zusehen, sozusagen einzuordnen. Das heißt jetzt nicht, dass es zu so einem Angriff kommen kann, aber das Risiko ist da. Sie bewerten ja das Risiko.
Der Angriff ist definitiv nicht auszuschließen. Und ich weiß jetzt ganz genau, dass sich jeder hier die Frage stellt, wie kommt die Donald Trump 2-Administration ins Spiel? Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, also innerhalb von 24 Stunden, wie er angekündigt hatte, wurde der Ukraine-Krieg nicht gelöst. Jetzt gibt es eine weitere Zeitachse, 100 Tage und darüber hinaus schon eine über 6 Monate. Wir müssen uns darauf aufstellen, dass diese Vorhaben nicht erfolgreich abgeschlossen werden können. Es besteht höchste Skepsis in Europa und insbesondere in der EU, dass dieser mögliche Waffenstillstand zwischen Ukraine und Russland, ausgehandelt durch einen alleinigen USA-Deal, nur dazu genutzt wird seitens Russland, um danach das Streitkräftepotenzial und genauso das Rüstungspotenzial so hoch zu fahren, dass innerhalb der vorweg genannten 3 bis 5 Jahre dann wieder der Gegenschlag der Russen kommt.
Donald Trump ist auch kein, oder spricht sich nicht sehr für die NATO aus. Er ist legt eher Skepsis an den Tag. Inwieweit ist das ein Risiko?
Es ist
auch für Österreich?
Es ist definitiv ein Risiko, weil wir müssen uns des Umstandes bewusst sein, dass Donald Trump 2 Aufgaben hat. Gemäß seiner Make America Great Again Initiative. Erstens einmal innenpolitisch. Er hat bereits den Süden der USA zum Notstand erklärt, weil er die Migration aus dem Süden kommend über Mexiko bekämpfen muss. Zweitens, uns ist allen klar, dass die US-amerikanische Unterstützung für Israel fortgesetzt werden wird. Mhm. Und das dritte Moment ist, die generelle Ausrichtung gegen den großen Konkurrenten China im indopazifischen Raum. Das heißt gleichzeitig, dass für Donald Trump und die USA der Krieg in der Ukraine auf europäischem Boden ein Ärgernis darstellt, nicht mehr als ein Ärgernis, das schnellstmöglich bereinigt werden soll. Und US-Initiativen, die möglicherweise beinhalten, dass die Ukraine, derzeit besetzt Russland 20% des ukrainischen Territoriums, dass die USA bereit wären, das zu opfern.
Sie haben gestern bei der Präsentation noch gesagt, dass man globale Bedrohungen nur durch vereinigte verteidigungspolitische und sicherheitspolitische Maßnahmen, dass man dagegen so auftreten kann. Wie wichtig sind daher, also auf Österreich bezogen, zum Beispiel Projekte wie Sky Shield?
Wir sind als Einzelstaat, und damit meine ich jetzt nur nicht Österreich, sondern jeder EU-Einzelstaat ist nicht in der Lage, den komplexen Bedrohungen, wie sie sich derzeit darstellen, alleine zu begegnen. Es bedarf zwingend der Kooperation. Und wenn Sie Sky Shield ansprechen, ich hatte ja gestern ein paar Beispiele genannt, im Bereich der Drohnen- und Raketenbedrohung. Es geht nur im Verbund. Und wir haben ja in Österreich betreffend Sky Shield, ich darf ihm übrigens erwähnen, Sky Shield wird mitunter missbraucht politisch. Sky Shield ist keine NATO-Initiative, sondern in einem Side-Event von einem NATO-Gipfel durch die Leadership Deutschlands wurde hier Sky Shield überhaupt erst einmal aus dem Boden gehoben. Wir brauchen diese Initiative für Österreich. Und wenn es Sky Shield nicht wäre, dann würde das bedeuten, dass wir unsere Abwehrkapazitäten Medium Range, und ich rede hier von 50 Kilometer Reichweite, selbst beschaffen würden. Und das wird noch teurer, als das gemeinsam im Verbund zu machen. Und deswegen haben wir es gemeinsam mit dem neutralen Schweiz gemacht.
Weil Sie auch Drohnen gesagt haben, wir kennen das aus dem Ukraine-Krieg, dass diese Drohnenangriffe da leider sehr oft vorkommen. Wie könnte sich Österreich derzeit zum Beispiel gegen einen Drohnenangriff wehren?
Kaum.
Und gegen andere Angriffe aus der Luft?
Gegen andere Angriffe aus der Luft, also was Luftraumverletzungen im klassischen Sinn betrifft, da sind wir dazu in der Lage. Aber selbst diese Kapazität muss aufgebaut werden. Aber ich sage, ich betone jetzt noch einmal, also die Fähigkeit Österreichs und des österreichischen Bundesheeres, gegen sich Drohnen- und Missile-Angriffen zu wehren, ist derzeit noch extrem eingeschränkt. Das ist eine Folge der sogenannten Friedensdividende nach dem Kalten Krieg, wo man Verteidigungsbudgets signifikant reduziert hat und nicht darauf geachtet hat, dass in Zukunft möglicherweise eine Bedrohung entsteht, mit der wir heutzutage direkt und täglich konfrontiert werden.
Das ist alles nicht so positiv, was Sie uns da heute sagen, aber vielleicht noch eine Frage auch für die Menschen, die uns zuschauen. Das kann man jetzt bei dieser Bedrohungslage, die Sie da geschildert haben, als unter Anführungszeichen normaler Bürger, normaler Bürgerin machen. Wie ist da die, was gibt's da, kann man da überhaupt was machen? Muss man wegen Cyberangriffen aufpassen, die ja auch an der Tagesordnung sind, wo man sich ja auch dagegen zur Wehr setzen muss? Was soll man als normaler Bürger machen, wenn man das alles hört?
Die schwedischen, finnischen, norwegischen, dänischen und baltischen Staaten sind uns in diesem Bereich weit voraus. Mhm. Dort wird bereits von der Regierung die Empfehlung ausgesprochen, sich auch individuell vorzubereiten auf eine größere Krise. Soweit sind wir noch nicht, weil wir ja noch immer glauben, in Österreich auf einer Insel der Seligen zu leben, in der strategischen Tiefe,
wegen der Neutralität.
Nicht nur wegen der Neutralität, sondern weil wir ja umgeben sind von NATO-Staaten, Liechtenstein und der Schweiz. Individuelle Vorsorge. Es ist ein klassisches Moment der hybriden Kriegsführung, dass durch Desinformation und durch Cyberattacken versucht wird, eine Meinungsbildung zu deren Interessen herbeizuführen. Das heißt, im Bereich von Cyberattacken, und ich habe es gestern in meiner Präsentation erwähnt, ich möchte jeden ermuntern, jeden Bürger und jede Bürgerin dazu ermuntern, einmal darüber nachzudenken, wenn in Österreich in eines sogenannten Blackout-Szenarios, ausgelöst durch eine Cyberattacke, 3 Tage lang alle Internetkommunikationen zusammenbrechen. Die Versuche werden bereits gestartet. Wir wissen, Unterseekabeln werden gekappt, Satellitenverbindungen sind in Gefahr. Aber jeder Bürger und jede Bürgerin, wenn 3 Tage lang das Handy nicht funktioniert, das ist persönliche Widerstandsfähigkeit, persönliche Resilience. Und ich kenne natürlich Studien, die besagen, dass es etliche Bürger und Bürgerinnen in Österreich gibt, die dermaßen mittlerweile abhängig sind von dem Kommunikationsmittel Handy, dass sie 3 Tage nicht widerstehen könnten.
Auf jeden Fall eine schwierige Situation. Man muss sich doch persönlich natürlich auch auf solche Dinge auch vorbereiten. Eine ganz kurze Abschlussfrage noch. Wir diskutieren ja gleich die politische Ebene zum Thema Neutralität. Inwieweit sehen Sie vor dieser ganzen Bedrohungslage unsere Neutralität? Politisch weiß ich, werden Sie mir jetzt wahrscheinlich eher nichts sagen, aber rein aus Militärsicht. Wie war diesem Ganzen?
Ich halte es damit mit der Aussage unseres ehemaligen Bundeskanzlers, der zu Beginn des Ukraine-Konfliktes klar dargestellt hat, wir sind politisch nicht neutral, aber militärisch neutral. Das heißt, wir tragen gesamtstaatlich alle Sanktionspakete gegen Russland mit. Militärisch jedoch verhalten wir uns neutral. Und ich finde das eine absolut solide Grundbasis.
Brigadier Roland Wartag war das. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und uns ein eindrückliches Bild von dieser Risikosituation gezeigt haben. Danke für Ihren Besuch. Nach einer kurzen Werbepause geht es hier bei uns bei Beide Seiten weiter und ich spreche dann mit Werner Fasslerabend, dem ehemaligen ÖVP-Verteidigungsminister und Helmut Brandstätter, NEOS-Abgeordneten, eben über die Neutralität oder um die in Zeiten wie diesen überhaupt noch ein Schutz sein kann. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Herzlich willkommen zurück hier bei Beide Seiten live. Wir haben heute einen Schwerpunkt zum Thema Landesverteidigung. Vor der Werbung haben Sie Brigadier Wartag bei uns gehört, der da ein sehr hartes Bild gezeichnet hat, eben von diesen Risiken, von denen Österreich da bedroht wird. Und jetzt wollen wir eben politisch diskutieren über das Thema Neutralität. Bei mir im Studio darf ich ganz herzlich begrüßen Werner Fasslerabend, ehemaliger ÖVP-Verteidigungsminister. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Und zugeschaltet ist uns Helmut Brandstätter, NEOS-EU-Abgeordneter. Hallo und schönen guten Abend, Herr Brandstätter.
Guten Abend, Herr Wien.
Herr Fasslerabend, wir haben eben vorhin den Brigadier gehört, der eben da diese Risikolage gezeichnet hat. Und es gibt eine Unmenge von Bedrohungen, wie wir gehört haben. In Zeiten wie diesen, ist da die Neutralität noch der beste Schutz für Österreich?
Zweifelsohne hat sich die Bedeutung der Neutralität insgesamt geändert. Die österreichische Neutralität war immer ein Produkt des Kalten Krieges und hat mit dem Ende des Kalten Krieges auch weitgehend die Funktion verloren. Dem wurde auch zumindest teilweise Rechnung getragen durch den Beitritt zur Europäischen Union, durch den Beitritt zur NATO-BFP und auch mehr oder weniger durch die gesetzlichen Bestimmungen in Begleitung dazu, nämlich dass Österreich im Rahmen der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik de facto nicht mehr neutral, sondern solidarisch ist.
Herr Brandstätter, versprechen sich die Menschen in Österreich ganz einfach zu viel von der Neutralität, dass man sich halt denkt, das ist ein Schutzschirm, der uns da umgibt und uns wird schon nichts passieren?
Ja, aber da muss ich die Menschen in Österreich in Schutz nehmen, weil sich Politikerinnen und Politiker einfach davor fürchten, glaube ich, das auszusprechen, was jetzt gerade auch der Herr Fasslerabend gesagt hat. Und da gebe ich ihm völlig recht. Wir haben ja unsere Neutralität deutlich weiterentwickelt. Und ich habe mir es heute wieder angeschaut, Artikel 42 des EU-Vertrages, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik. Das heißt, wir sind solidarisch innerhalb der Europäischen Union. Und da muss ich schon deutlich dem ÖVP-Mitglied Fasslerabend etwas sagen. Ich durfte ja auch mitverhandeln mit SPÖ und ÖVP auch zum Thema Verteidigung und Außenpolitik. Und im Bereich Außenpolitik EU habe ich deutlich gesagt, wir müssen diese Solidarität deutlich in einen Koalitionsvertrag schreiben. Und ein ÖVP-Politiker, ich nenne jetzt mal keinen Namen, hat gesagt, das können wir nicht machen, da machen wir den Leuten Angst. Und das finde ich den Menschen gegenüber unfair, weil das, was der Brigadier Wartok gerade gesagt hat, wir befinden uns in einem Kriegszustand, das nicht auszusprechen, das ist eine Unwahrheit den Menschen gegenüber. Und das, was er gesagt hat, gestatten Sie mir, dass ich ganz kurz Werbung mache für das Buch, das ich im Jahr 2020 geschrieben habe. Und da hat mir damals der Adjutant des Bundespräsidenten, der Generalmajor Starlinger, gesagt, in Abwandlung von Clausewitz, also die hybride Kriegsführung ist die Fortsetzung der Politik mit hybriden Mitteln. Und er hat auch betont, das läuft vor allem über die Medien. Er sagt, was die Russen, ganz eindeutig, wie die unsere Menschen manipulieren, auch gerade über die sozialen Medien, das ist einfach skandalös. Und auch das sagt niemand, weil sich niemand sagen traut. Wir müssen endlich den Menschen die Wahrheit sagen. Ja, es gibt eine Bedrohungslage. Ja, es gibt einen Kriegsverbrecher, Kriegsherrn, Kriegsverbrecher im Kreml, der auch uns bedroht. Und wir müssen uns gemeinsam verteidigen. Das ist unsere einzige Chance.
Herr Fasslerabend, aber es natürlich stimmt, das, was wir jetzt hier im Studio machen, passiert eigentlich relativ selten, dass man eben über die Neutralität und die Sinnhaftigkeit der Neutralität diskutiert. So vorhin noch im Gespräch mit Herrn Brigadier zu hören, eben das, was der Kanzler Nehammer damals gesagt hat nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, eben, dass man da darüber nicht diskutiert hat, irgendwie diese Diskussion im Keim erstickt. Ist das der richtige Weg? Sollte man da offener drüber reden? Warum ist das nicht der Fall auf politischer Ebene?
Das ist zweifellos nicht immer ganz einfach, muss man dazu sagen, und zwar ausgehend von der Situation, dass in Österreich ca. 75% der Bevölkerung für die Beibehaltung der Neutralität sind, ohne viel nachzudenken, sage ich jetzt. Und das ist durchaus ein ähnliches Verhältnis, wie es auch in Schweden und in Finnland war, bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. In diesen beiden Ländern hat der Ukraine-Krieg zu einem veränderten Verhalten und einem veränderten Bewusstsein in der Bevölkerung geführt, was auch ermöglicht hat, dass beide Regierungen einen neuen Weg gegangen sind, nämlich Mitgliedschaft in der NATO. In Österreich ist dieser Stimmungsumschwung aufgrund einer durchaus anders gelagerten geografischen Situation nicht eingetreten. Was meine ich damit? Schweden und Finnland sind unmittelbare Nachbarn von Russland. Bei Österreich ist das nicht der Fall. Wir haben so das Gefühl, naja, das ist noch relativ weit bis nach Moskau, obwohl ich das erst unlängst gesagt habe, bis nach Kaliningrad sind es genau 777 Kilometer von Wien bis Kaliningrad. Das heißt, das ist ungefähr so weit wie Köln oder wie Genf, um nur eine Vorstellung zu haben.
Herr Brandstätter, wenn es ums Gemeinschaftliche geht, wird auch von den Neos eben immer wieder, so wie sie auch gemacht haben, gerade die EU ins Spiel gebracht, eben diese Solidarität, die es dort geben soll. Aber auf der anderen Seite muss man ja schon auch sagen, eine EU-Armee gibt es bis jetzt nicht.
Nein, eine EU-Armee gibt es nicht. Und das ist auch von vielen Staaten angezweifelt worden, weil sie sagen, wir sind ohnehin in der NATO. Und auch da hat ja der neue, alte Präsident Trump etwas ausgelöst. Und auch Guy Verhofstadt, der frühere liberaler belgische Ministerpräsident, der immer gesagt hat, wir haben ohnehin die NATO, sagt, jetzt müssen wir doch über eine gemeinsame europäische Armee nachdenken, weil wir uns nicht auf Amerika verlassen können. Und ich darf auch da erinnern, schon im Jahr 2015 hat die ÖVP in ihr Parteiprogramm geschrieben, dass sie eine gemeinsame europäische Armee haben will. Und jetzt wird nicht darüber geredet, aber ich möchte noch einmal sagen, wir sind innerhalb der EU solidarisch und wir müssen es den Menschen deutlich sagen und das hilft uns auch. Und noch ein Stück Geografie, Herr Fasslerabend, völlig richtig, aber als ich das erste Mal im Parlament gesagt habe, haben viele groß geschaut. Es ist von Wien aus näher in die Ukraine als nach Bregenz. So ist es. Der EU-Sperrott sind keine 5 Stunden, ich bin dort öfter hingefahren. Man fährt über ungarische Autobahnen, die übrigens mit EU-Geld erbaut wurden. Und der Herr Orban, der ja ein Irrlichternder ist, wenn er nicht gerade ohnehin mit dem Putin schmusen tut, hat auch schon gesagt, er würde auch Truppen durchlassen. Und der nächste Punkt ist, dass wir natürlich durch Raketen bedroht sind und durch Drohnen. Das ist ja auch etwas, was wir im Ukraine-Krieg gelernt haben sollten, wie gefährlich Drohnen sind. Und jetzt gibt es eben die gemeinsame Bemühung, nämlich eine Sky Shield, eine gemeinsame europäische Raketenabwehr. Die Schweiz, neutrales Land, hat gesagt, sie macht mit. Österreich, die ÖVP, die SPÖ, NEOS haben gesagt, auch die Grünen, sie machen mit, die FPÖ nicht. Jetzt möchte ich sehr deutlich sagen, nach dem, was der Herr Brigadier Wartog jetzt gesagt hat, nach dem, was Faktum ist, müsste die ÖVP spätestens, nachdem sie das gehört hat, vom Verhandlungstisch mit der FPÖ aufstehen. Die FPÖ möchte uns jeden Schutz von mit Waffen entziehen. Die FPÖ möchte uns bloßstellen vor Putin. Nicht nur, dass sie einen Vertrag haben mit Putin, dass sie die Jugend gemeinsam im Sinne des Patriotismus erziehen wollen. Sie wollen uns auch wehrlos machen. Sie liefern uns aus. Und das kann ich auch aus dem Europäischen Parlament sagen. Wann immer es um Anträge geht, etwa wenn wir verurteilen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dann argumentieren die sogenannten Patrioten, wo die FPÖ, wo Orban dazugehören, naja, die Ukraine ist ja auch schuld und der Putin ist eh nicht so schlimm und so weiter. Nein, er bedroht auch uns. Und jemand, der das sieht, und ich hoffe, die ÖVP sieht das, Herr Faslam, der kann doch mit dieser Putin-Partei nicht eine Regierung machen, wo uns jetzt dazu darum geht auch, dass man nicht einmal unseren Luftraum mehr schützen möchte.
Lass mal da den Herrn Faslam kurz auf Antwort.
Ja, ich glaube, wir sollten ein bisschen weniger Eigenwerbung für die Parteien machen und einfach die Sache nüchterner
betrachten.
Mir kommt es jetzt so vor, als hätten Sie die ganze Debatte der letzten Tage, Äußerungen etwa vom neuen Parteiobmann Stocker überhaupt nicht gehört, der sich ständig mit dem Thema der Sicherheit auseinandersetzt. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, ich sage das jetzt, man darf auch hier nicht in eine einseitige Linie einschwenken, die sagt, die FPÖ ist gegen alles und die ist für nichts. In Wirklichkeit muss man sagen, wenn es um Sicherheit geht, egal ob das innere Sicherheit war oder auch die militärische Sicherheit, war die FPÖ in der Vergangenheit immer eine Partei, die Interesse dafür gezeigt hat. Bei einzelnen Projekten und bei einzelnen Maßnahmen zwar Unterschiede durchaus sehr stark vertreten hat, muss man sagen, aber insgesamt einen positiven Zustand zur Sicherheit des Landes gehabt hat. Das kann man mit Sicherheit nicht absprechen.
Aber wenn wir bei Sky Shield bleiben, müsste da die ÖVP in diesen Verhandlungen klarere Kante zeigen, wenn es um Sky Shield geht, dass sie sagt, das ist außer Streit gestellt, das muss kommen?
Das ist jetzt Gegenstand der Verhandlungen und das ist sicherlich einer der wesentlichen Topics. Ich nehme an, das wird eine der Fragen bis zum Schluss sein. Da wird sich wahrscheinlich viel eher die Frage stellen, wie weit ist das Projekt jetzt tatsächlich gediehen? Wird das in den nächsten 2-3 Jahren überhaupt schon so weit fertig sein, dass man sagen kann, ja, Österreich hat sich ja dazu bekannt. Es gibt ja hier die Unterschrift auch der Verteidigungsministerin dazu etc. Es ist noch nicht klar, wie der weitere Ablauf sein wird. Ich höre, es gibt jetzt auch in Deutschland plötzlich Bedenken und neue Äußerungen etc. Das heißt, aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis hier wirklich Klarheit über das Projekt herrscht und welchen Anteil Österreich dabei haben kann. Und dann sind auch die Entscheidungen zu treffen.
Herr Brandstätter, was man in dem Zusammenhang natürlich auch sagen muss, über Jahre, über Jahrzehnte wurde das österreichische Bundesheer teilweise kaputt gespart. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Auch alle, die beim Bundesheer waren, wissen das. Oft hat es am nötigsten gefehlt, ganz einfach. Jetzt ist dieses Budget in den letzten Jahren ganz einfach aufgestockt worden und soll auch in den nächsten Jahren aufgestockt werden. Hat man sich da eben in dem Fall auch zu selben auf die Neutralität verlassen, dass man gesagt hat, so wichtig ist das eigentlich eh gar nicht? War da der Ukraine-Krieg ein Erweckungsmoment?
Also da muss ich insofern manche Regierungen in Schutz nehmen. Natürlich, wir haben immer von der Friedensdividende gesprochen. Und ich war 1990 in Paris, als dort die Charta von Paris verabschiedet wurde und Gorbatschow hat vom gemeinsamen Haus Europa gesprochen. Wir haben alle erlebt, wie die Grenzen abgebaut wurden und wie natürlich Geld investiert wurde in Wohlstand, gerade auch in den ehemaligen kommunistischen Ländern. Dafür habe ich schon Verständnis. Nur wir hätten, glaube ich, früher aufwachen müssen. Wir haben bis vor kurzem eine österreichische Sicherheitsstrategie gehabt aus dem Jahr 2013, also bevor Putin die Ukraine das erste Mal überfallen hat. Es ist einfach die Illusion gewesen, dass der Putin will eh nur spielen. Nein, er hat uns seit vielen Jahren schon bedroht. Allein, wenn ich mir anschaue, die Spionage. Ich habe oft schon darauf aufmerksam gemacht und der Chef des DSN, also des Inlandsnachrichtendienst, hat ja auch im Fernsehen gesagt, es ist eine mittlere zweistellige Zahl von Spionen in Österreich. Das wissen wir. und schmeißen wir sie hinaus? Nein, wir nehmen das zur Kenntnis. Wir haben noch immer eine Gesetzeslage, dass man in Österreich auch spionieren darf, solange man nicht gegen Österreich spioniert. Wir sind da einfach zu langsam. Und ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass wir in Europa auch Solidaritätsverpflichtungen haben. Wir haben eben den Vorteil, dass die anderen solidarisch zu uns stehen, aber wir müssen auch zu den anderen stehen. Und wenn ich die Frau Verteidigungsministerin Tanner da richtig verstanden habe, hat sie gesagt, wir müssen uns jetzt vorbereiten angesichts des Ukraine-Krieges und hat Österreich gemeint. Nein, wir müssen das gemeinsam in Europa machen. Und gerade weil wir wissen, dass andere Länder, wenn ich in die baltischen Länder schaue, deutlich mehr jetzt für Verteidigung ausgeben. Sie wissen aus der Geschichte, was ihnen blüht. Dann müssen wir auch sagen, wenn wir solidarisch sind, dann müssen wir da etwas verändern. Aber wie gesagt, das Erste ist es, dass wir offen darüber reden, dass wir gemeinsam, dass wir solidarisch in Europa sind und nicht das, und ich muss es leider sagen, Herr Kollege Fasslaben, auch der Herr Kickler im Parlament immer gesagt, solange wir sagen, wir sind neutral, kann uns nichts passieren. Das ist eine Lüge, und zwar wissen wir es aus der Geschichte, dass neutrale Staaten immer überfallen wurden. Und die Ukraine war bei keinem Militärbündnis und ist überfallen worden, nachdem sie sogar ein Abkommen mit anderen Staaten geschlossen hat, dass sie ihre Waffen, ihre Atomwaffen zurückgibt. Hat man die Grenzen garantiert? Niemand, also Putin hat sich eben nicht daran gehalten. Deswegen müssen wir uns vorbereiten, und das können wir nur gemeinsam, wir kleines Österreich.
Lassen wir da kurz den Herrn Fasslaben, glaube ich, darauf
antworten. Ja. Ich glaube, weil Sie die Ukraine angesprochen haben, da muss man fairerweise sagen, dass ganz Europa die Lage vollkommen falsch eingeschätzt hat. Ja. Ich kenne niemanden in Europa, mit ganz wenigen Ausnahmen in Polen und im Baltikum, der auf die Gefahr hingewiesen hat. Und wenn Sie sich erinnern, war es so, dass noch, ich glaube, 3 Tage vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs selbst Zelensky gewarnt hat sozusagen vor Einmarsch-Ankündigungen, denn das könnte sozusagen missverstanden werden. Das heißt, das war eine Fehlkalkulation des Westens. Und da war sicherlich die Lage so, dass sich Europa zu sicher gefühlt hat, dass es darauf vertraut hat, dass die guten Kontakte zu Putin ausreichen werden und im Hintergrund der amerikanische Schutz vorhanden ist. Heute, glaube ich, wissen es zumindest die meisten besser. Das Problem, das heute da ist, ist allerdings ein anderes, dass Europa nach wie vor nicht in der Lage ist, nämlich die Europäische Union, Entscheidungen zu treffen. Wenn man sich das ansieht, was in Deutschland passiert, wo die Bundesregierung erst letzte Woche überhaupt einen Bericht über Drohnen an das Parlament gerichtet hat. Das heißt, das Land hat sich trotz 3 Jahren Ukraine-Krieg, wo tatsächlich die Drohnen eine ganz wichtige Rolle spielen, nicht in der Lage gesehen, eine Entscheidung zu treffen, dass Drohnen auch bewaffnet werden dürfen etc. Wir haben auf der anderen Seite die politische Situation in Frankreich, die mehr als schwierig ist. Das heißt, beide Führungsmächte in Europa fallen aus und damit sind wir auch von einer Situation konfrontiert, die es uns nicht leicht machen wird. Und jetzt richtet sich plötzlich die Hoffnung, okay, wenn Trump kommt, jetzt können wir nicht mehr darauf vertrauen, irgendetwas müssen wir tun. Und da ist meine Hoffnung, dass in Deutschland Friedrich Merz eine neue Situation schafft, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch.
Herr Fasslaum, ganz kurz noch eine Frage dazu, weil Sie gerade die Drohnen angesprochen haben. Brigadier Wartog hat vor wenigen Minuten hier im Studio gesagt, bei einem Drohnenangriff hätte Österreich keine Chance, sich zu verteidigen. Kaum, hat er gesagt, kaum eine Chance, sich zu verteidigen. Auch Sie als ehemaliger Verteidigungsminister, wie bewerten Sie das, wenn man eigentlich hört, wir sind teilweise schutzlos, wenn es einen Angriff geben wird,
ja,
ausgeliefert?
Man muss dazu sagen, die Drohnen sind ja ein relativ neues Mittel, ein neues Instrument und auch insofern sehr schwer zu bekämpfen, weil sie ja bodennahe fliegen und damit schwer zu detektieren
sind. Aber wir können uns nicht verteidigen.
Sind. Ja, damit auch sehr schwer abzuwehren sind. Das ist für alle Länder so. Das heißt, einen absoluten Schutz gibt es nicht. Aber das, was man machen muss, ist, dass man alle Möglichkeiten natürlich ausreizt und versucht, alles zu unternehmen, um einen bestmöglichen Schutz zu haben, insbesondere für die Ballungsgebiete und die wichtigsten Einrichtungen auch in der Infrastruktur, wie Kraftwerke etc.
Herr Brandstätter, wir haben noch ganz kurz Zeit.
Aber ganz kurz, mir ist schon ein Punkt noch wichtig, bitte, dass die Menschen in Österreich verstehen, dass eben diese Angriffe auch gegen uns gerichtet werden. Und wenn in der Ostsee Kabel durchgetrennt werden von russischen Schiffen, dann richtet sich das auch gegen uns. Also die Menschen müssen verstehen, Putins Krieg geht nicht nur gegen die Ukraine, er geht gegen die Europäische Union. Und es ist zitiert worden, der Herr Medvedev, der sagt, also gut, das Baltikum, das gehört ohnehin uns. Und ich, im russischen Fernsehen wird permanent darüber geredet, was man sich noch nehmen könnte. Und wenn sich die Europäer nicht kleinkriegen lassen, dann werden wir sie auch überfallen. Und das Schlimme in dieser Situation ist, und Entschuldigung, wir müssen so deutlich aussprechen, dass es hier bei uns in Westeuropa Parteien gibt, die das Spiel von Putin spielen, die ihn unterstützen, die sagen, es ist eh alles nicht so schlimm und die Ukraine interessiert uns nicht, die das leugnen, dass wir auch bedroht werden. Das ist so schlimm und da ist unsere Aufgabe, das wäre die Aufgabe der Politik, das deutlich zu sagen und nicht zu sagen, na, da fürchten wir uns jetzt. Wir sollen uns nicht fürchten und ich möchte auch den Menschen nicht Angst machen. Ich möchte Sicherheit geben dadurch, dass wir uns vorbereiten. Und die rechtsradikalen, rechtspopulistischen Parteien wollen das eben nicht. Sie wollen, dass wir uns Putin ausliefern. Ja. Und das dürfen wir nicht. Herr es ist gefährlicher, als die Leute wahrnehmen wollen.
Ich muss hier einen Schlussstrich ziehen. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Aber ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für diese Diskussion Zeit genommen haben. Werner Fasselabend, ehemaliger ÖVP-Verteidigungsminister war das. Und Helmut Brandstätter, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Schönen Abend noch. Das war Beide Seiten live für heute. Vielen Dank auch, dass Sie zu Hause mit dabei waren bei uns heute wieder. Morgen gibt es dann die nächste Ausgabe um 20 Uhr auf Puls 24. Bis dann, auf Wiedersehen.